Auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen wieder. Schön, dass ihr alle da seid. Herr Jesus, danke jetzt, dass wir diesen Gottesdienst wieder haben dürfen, dass wir hier Ruhe und Frieden haben, dass wir miteinander singen, beten dürfen, Zeugnisse hören und vor allen Dingen auch, dass wir auf dein Wort aufmerksam zuhören dürfen, dass wir nicht nur unsere Ohren, sondern auch unser Herz öffnen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen.
Amen. Amen.
Ja, heute Morgen hat meine Predigt ja in der Einleitung schon begonnen, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn Advent ist. Advent heißt Ankunft, hat Benno gesagt, und er hat recht. Und es meint damit, Gott kommt in Jesus Christus. Gott kommt. Das hört sich schön an. Aber wie kommt er denn? Plötzliche Erscheinung am Heiligabend in der Kirche, in der Gemeinde, mit einem großen Urknall als Ende der Welt oder sanft und still mit dem Lied Stille Nacht zu Hause unterm Weihnachtsbaum. Gott will Mensch werden, in jedem von uns und in der christlichen Gemeinschaft, so wie vor 2000 Jahren in Jesus Christus. Und das ist sehr spannend. In euch, in mir, in der Gemeinschaft, wie in Jesus. Wir sollen kleine Christusse werden, aber wir sollen nicht Gott werden. Das wäre eine Hausnummer zu viel, aber wir dürfen Jesus immer ähnlicher werden. Bereitet dem Herrn den Weg, damit er zu euch kommen kann. Sind wir dafür offen? Gott will so sehr in uns Mensch werden, dass wir Gott mit unserem Leben alle Ehre machen, dass er sich über uns freuen kann, dass er stolz auf uns sein kann. Er darf das. Wir sind ja nicht stolz, aber er darf das. Er freut sich darüber, dass die Menschen anfangen, Gott zu loben, das heißt, Gott von gut zu reden und sagen, der Gott der Christen ist ein toller Gott, faszinierend und den möchte ich auch kennen. Paulus sagt uns, wie es aussieht, wenn Gott in uns Mensch wird. Wir lesen das in Römer 15 in den Versen 5 bis 7. Und da steht geschrieben, Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Darum werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. In diesem Sinne wollen wir Advent feiern. Wir sollen alle die gleiche Gesinnung haben. Luther hat übersetzt, dass ihr einträchtig gesinnt seid. Das ist gar nicht so einfach. Wir sind ja so verschieden. Von der Herkunft, den Erfahrungen, den Persönlichkeiten sind wir sehr verschieden und haben unterschiedliche Meinungen über Politik, über Wirtschaft, über Kirche, über Fragen des Glaubens, über christliche Lebensgestaltung und alle anderen Fragen. Wie können wir denn da gemeinsam einen Sinn haben? Sollen wir alle die gleiche Meinung haben und so eine Art Einheitschristen werden, sodass alle dasselbe denken und alle die gleiche Meinung zu allen Themen haben? Aber dessen Meinung sollen wir übernehmen. Meine Ehre. Sollen wir sie übernehmen? Also meine Ehre. Besser nicht. Die vom Papst oder von anderen Persönlichkeiten kommt? Selbst wenn es funktionieren würde, wenn es nicht nur furchtbar langweilig und eintönig, sondern auch falsch wäre, oder sollen wir die Einheit unter den Christen durch Kompromisse herstellen? Nach dem Motto, jeder verzichtet etwas, aber findet sich auch etwas darin wieder, sozusagen als goldener christlicher Mittelweg? Genauso wird es doch häufig gemacht. Schauen wir uns um im Leib Christi. Wenn es um die Spannung zwischen den Aussagen Jesu und unseren Vorstellungen geht. Wir schließen einen Kompromiss und das nennen wir christlich. Aber das funktioniert beim Glauben nicht, denn Gott erhebt einen Anspruch auf Wahrheit. Und die Wahrheit Gottes lässt sich nicht durch einen Kompromiss herstellen. Und genauso wenig ist das die Einheit, von der Paulus hier redet. Paulus zeigt hier einen anderen Weg. Er bittet Gott darum, dass er den Christen die gleiche Gesinnung gebe, wie es Jesus Christus gemäß ist und seinem Geist und Vorbild entspricht. Die Einheit der christlichen Gemeinschaft besteht nicht im Mittelmaß unserer Meinungen, sondern indem wir alle unser Denken, unser Tun und Reden an unserem Herrn und Heiland ausrichten. Das heißt, dass wir in allen Fragen, die unser persönliches Leben oder das Leben der Gemeinschaft betreffen, fragen, was sagt Jesus dazu? Was würde er jetzt tun? Und wenn wir das in die Tat umsetzen und unser Leben vom Geist Christi prägen lassen, dann wird Gott in uns Mensch, aber in jedem auf seine ganz besondere Weise. Gott gebraucht unsere Herkunft, unsere guten und schweren Erfahrungen, unsere Fähigkeiten, unsere ganze Persönlichkeit, um in jedem von uns Mensch zu werden. In jedem spiegelt er sich ein bisschen wider. Und je mehr Christen zusammenkommen, desto mehr können wir gemeinsam Jesus widerspiegeln. Ein Beispiel nennt Paulus hier. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, sagt er. Es gab damals in der Gemeinde in Rom große Unterschiede und auch Spannungen in den Gemeinden zwischen Christen mit jüdischem und heidnischem Hintergrund, aber auch zwischen Reichen und Armen und unterschiedlichen Glaubensvorstellungen. So gibt es auch heute Unterschiede und Spannungen in christlichen Gemeinschaften zwischen Jungen und Alten, zwischen Reichen und weniger Reichen, beruflichen Positionen, Konfession, Glaubensvorstellungen und allen möglichen Fragen des gemeinsamen Lebens. Und was sagt unser Herr? Das genaue Gegenteil. Er sagt, wir sollen alle annehmen und respektieren und achten. Nicht nur die, mit denen wir sonst zu tun haben, die zu unserer Gruppe gehören oder die uns sympathisch sind und die wir mögen, sondern jeden, genauso wie Christus uns annimmt, ohne Bedingungen an Leistung und bestimmte Art der Person, ohne auszuwählen und ohne zu verurteilen, nicht nur gequält annehmen als eine Last, die wir zu tragen haben, sondern das, was Gott in den anderen hineingelegt hat, wie er in ihm Mensch wird, als Bereicherung erkennen und erfahren. Ich habe schon oft in der Gemeinde gesagt, wenn welche neben euch sitzen, guckt doch mal nach links und rechts und erkennt mal an, dass die da sitzen, die hat Gott auch gerufen. Und die liebt er genauso wie uns. Und wir machen keine Unterschiede, ob einer grün, rot oder blau aussieht, ist ganz egal. Wo jemand herkommt, ist nicht in unserem Interesse. Wo jemand hin muss, ist entscheidend. Und nichts anderes. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eine Bereicherung für andere seid und umkehrt? Aber da kommt doch sofort die Frage, aber sollen wir dann nun einfach alles tolerieren? Jedes Fehlverhalten, jede Meinung und auch noch Meckereien und Störungen? Jesus nimmt doch jeden an, wie er ist. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Das ist der Unterschied. Wir nehmen auch die an, die so reinkommen, wie ich gerade gesagt habe. Aber Jesus soll sie verändern. Er bleibt nicht stehen, sondern er nimmt die Jünger an die Hand, führt sie im Glauben weiter und verändert sie Schritt für Schritt. Immer mit dem Ziel, dass sie so werden, wie Gott sich das für sie vorgestellt hat, dass Gott in ihnen Mensch wird, in jedem auf eine ganz besondere Weise. Ich war ja in einer großen Gemeinde in Mühlhus im Elsass und kannte einen lieben Bruder. Als er in die Gemeinde kam, er war Hausmeister von ungefähr 100 Wohnungen. Und wenn er da hingekommen ist und zwei Parteien miteinander im Streit waren, dann gab es einfach mal rechts und links eine Ohrfeige. Und dann ist der zum Glauben gekommen. Und ihr glaubt es nicht, ein Jahr später war der liebste und liebevollste Mensch von der ganzen Gemeinde. Und da waren 1500 Leute. Küsschen. Gott verändert Menschen. So ist das. Und er will auch uns verändern. Und deswegen achten wir mal drauf, dass wir nicht immer in unseren alten Strukturen hängen bleiben, sondern hören wir mal auf das, was uns Gottes Wort Schönes anzubieten hat. Jesus nimmt jeden an. Immer mit dem Ziel, dass sie so werden, wie Gott sich das für sie vorgestellt hat. Dass Gott in ihnen Mensch wird und in jedem und auf eine ganz besondere Weise. Da sagt mir doch eine Frau, ich weiß, wie hässlich ich bin. Ja, du kannst alles erleben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du morgens aufstehst und stell dich vor den Spiegel und sag, ich bin wunderbar, so hat mich Gott gemacht. Jeden Morgen, solange bis das endlich drin ist. Menschen sind manchmal merkwürdig. Aber das ist doch Gott seine Hilfe, sein Dienst an seinen Kindern, an den Jüngern. Wir sind doch alle Jünger, oder? Auch die Frauen übrigens. Wir sind alle Jünger. Nicht altersmäßig, aber immerhin. Er tut es, indem er sie tröstet, ermahnt, ermutigt, zurechtweist, aufbaut und weiterentwickelt. Und genauso macht das doch mit uns auch. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und das ist wunderschön, aber dabei belässt er es nicht. Er nimmt uns an die Hand und zeigt uns, wie wir zu Menschen werden können, die nach dem Bilde Gottes neu geschaffen sind. Im Vertrauen zu Gott, in der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, im Umgang mit alten Verletzungen und Lasten, im Umgang mit anderen Menschen und der ganzen Schöpfung. Gestern hat mich wieder ein Bruder angerufen aus Hannover und hat gesagt, ist ja alles so schön im Leib Christi, aber ich selber bin der größte Mist. Und ich sage, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, dies und das und jenes und pipapo, bla bla. Und ich habe gesagt, das kannst du alles getrost mal ablegen. Jesus liebt dich um deiner selbst willen. Weder wie du aussiehst, weder was du kannst. Egal wie, du kannst zu ihm kommen, wie du bist, und er nimmt dich einfach an. Und ich glaube, das habe ich ihm schon 8-mal gesagt, aber das ist immer noch nicht drin. Wenn er nächstes Mal anruft, sagt das wieder und dann kriegt das zum 9. Mal zu hören. Irgendwann muss es doch mal hängen bleiben. Aber so sollen wir uns doch gegenseitig an die Hand nehmen, uns annehmen, ohne zu verurteilen, im Glauben weiterführen und helfen, dass wir Schritt für Schritt im Geiste Jesu verändert werden. Wir sollen uns gegenseitig helfen mit dem Ziel, dass wir so ähnlich werden wie er. Gott freut sich über jeden Schritt, wo wir uns von ihm verändern lassen. Dies ist ein Beispiel, aber an dem Beispiel zeigt Paulus, wenn wir so miteinander umgehen, dann loben wir Gott gemeinsam. Dann geben wir ihm die Ehre, machen ihm eine Freude und dann wird auch in uns Advent und Weihnachten werden, denn dann wird Gott Mensch in uns. Aber wie soll das gehen? In den Versen, Jesaja Kapitel 40, in den Versen 1 bis 9 heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet in Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, ihre Schuld vergeben ist. Sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade, was Hügel ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. denn des Herrn Mund hat's geredet. Er spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn das Herrn Odem bläst hinnach herein, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Und das dürfen wir heute sagen in Lübeck. Und ich habe es heute Morgen gerade gehört. Freitag war wieder Evangelisation. Und tatsächlich haben sie am Freitag 140 bis 150 Bibeln verschenkt. Und am Ende sind ihnen die Bibeln ausgegangen. Weil damit konnte keiner rechnen. Das ist der Anfang vom Advent. Sie sollen es lesen und lesen und lesen und lesen, dass Gott Liebe ist und dass sie geliebt sind, jeder Einzelne, der dieses Wort Gottes in die Hand bekommen hat. Tröstet, heißt es hier im Bibelvers. Tröstet. Ihr kennt vielleicht Situationen, in denen ihr Trost gebraucht habt oder auch Trost geben wolltet. Wenn wir Trost brauchen, dann sind wir wie ein ausgetrockneter Schwamm, der Wasser braucht. Müde, leer und ausgebrannt und sehnen uns nach Halt und Hoffnung. Meistens denken wir an Trost, wenn es uns um den Tod geht, wenn jemand einen Menschen verloren hat, der ihm sehr viel bedeutete. Aber es kann auch andere Situationen geben, in denen wir Trost brauchen. Zum Beispiel, wenn wir Schuld auf uns geladen haben und uns nicht mehr in den Spiegel sehen können, beim Verlust einer Arbeitsstelle, der körperlichen Fitness oder dem eigenen Selbstwertgefühl in Krankheit und Einsamkeit. Es sind immer Zeiten, in denen uns die Hoffnung verloren geht. Wir haben etwas verloren, was uns wichtig war, Halt und Sicherheit gegeben hat. Unser Kopf und Herz sind voll von dem, was wir verloren haben, und dann ist die Zukunft dunkel. Was uns fehlt, die Kraft, weil wir keinen Ausweg sehen. Manchmal suchen wir dann Trost in der Erinnerung an den Menschen, den wir verloren haben, oder an Zeiten, in denen alles besser erschien. Aber selbst wenn es uns für einen Augenblick Trost gibt, dann macht es uns gleichzeitig trauriger, denn wir wissen, so wie es war, wird es nie mehr sein. Tröstet, tröstet, aber wie? Wie können wir denn wirklichen Trost bekommen und auch selber trösten? Friedemann Hess, das ist ein Seelsorger, schreibt in einem Aufsatz zum Thema Trost oder Trostpflaster, Fragezeichen. Und er schreibt, an drei Sätzen möchte ich zusammenfassend deutlich machen, welche Erfahrungen dem Trostlosen das Gefühl der Sicherheit und des Getröstetwerdens vermitteln. Es ist zunächst die Erfahrung, da ist jemand bei mir. Die Nähe schafft den Rahmen für den Trost. Das ist auch die Erfahrung der Bibel. Die zweite wichtige Erfahrung für den Trostbedürftigen ist das Erlebnis, da hält mich jemand und da hält mich auch jemand aus. Und eine dritte Erfahrung ist zu erleben, da ist jemand, sieht jemand meine Not kommen und er kommt zu mir. Viele Menschen haben Scheu, auf jemanden mit großem Kummer zuzugehen. Sie sind unsicher und wissen nicht, wie sie sich richtig nähren sollen. Aber wer in so großer Not ist, hat oft nicht mehr die Kraft, selbst auf andere zuzugehen und seine Isolation durchzubrechen. Da ist jemand bei mir, der sieht meine Not und er hält mich aus in meiner Traurigkeit, in meinen unberechenbaren Reaktionen, in meiner Verzweiflung, auch wenn ich in der Not nicht logisch oder gerecht rede und handle. Dass jemand da ist, das gibt Trost. Wer schon einmal trösten wollte, der weiß, wie schwer und wie unmöglich das manchmal ist. Wer kann das über Tage, Wochen, Monate, manchmal über Jahre? Hört deshalb gut diese Botschaft. Tröstet, tröstet. Warum? Denn Gott kommt. Gott sieht deine Not. Er wird bei dir sein. Er trägt dich, auch über lange Zeit, das ganze Leben. Diese Botschaft ist an das Volk Israel gegangen, als sie völlig ohne Hoffnung in der Gefangenschaft in Babylon waren. Sie waren am Ende und sie hatten auch noch Schuld daran, weil sie nicht auf Gott gehört hatten. Aber diese Botschaft gilt heute uns genauso. Gott kommt, er sieht deine Not und er wird dich erretten. Das gilt auch für uns. Gott sieht unsere Not und kommt zu uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und darum erzähle ich es zur Vorbereitung im Advent. Advent heißt Ankommen. In Jesus ist uns Gott ganz nahe gekommen. Er ist bei uns, so ist es auch mit der Not von jedem von uns. Gott sieht sie, wie er es in Jesus versprochen hat. Gott hält uns aus. Seine Treue und Liebe hat kein Ende. Das ist die eigentliche Botschaft vom Karfreitag. Bis zum letzten Atemzug hält Jesus an seiner Liebe zu uns treu fest. Selbst wenn wir Menschen ihn kreuzigen, ihn ablehnen und hinausstoßen, hält er zu uns, hört nicht auf mit seiner Liebe. Gott überwindet die Not und den Tod und er gibt uns Hoffnung auf neues Leben. Er kommt zu uns. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus hat den Tod besiegt und die Tür zur Ewigkeit geöffnet. Sein Sieg soll auch für uns gelten und uns Leben geben. Es ist uns ganz nah in der Tiefe. Er hält uns, er trägt uns mit allem, was in unserem Leben jemals geschehen ist. Und er führt uns zum Leben. Ist das Trost? Ja, das ist Trost. Das kann der Trost überhaupt werden. Damit es für uns zum Trost werden kann, müssen zwei Dinge passieren. In dem Wort Trost stecken zwei andere Wörter, die immer zusammenkommen müssen, nämlich trauen und treu. Das kommt vom gotischen Wort Trausti, was so viel bedeutet Vertrag oder Bund. Ich vertraue mich jemandem an, der treu ist. Das ist ein Bund. Trost erhalte ich, wenn ich dem vertraue, der treu zu mir steht. Und das ist doch zuallererst, bevor wir über uns nachdenken, Gott selbst. Gott ist treu. Vertraue ich mich ihm an? Vertraue ich mich Gott ganz an, dass er es gut macht? Gebe ich mich ganz in seine Hand? Gott ist treu. Aber Trost empfangen wir nur, wenn wir ihm vertrauen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Vertrauen stärken. Das sollen wir besonders in den guten Zeiten tun, damit es in schweren Zeiten hält. Zum anderen muss ich mir die Sünde von Gott vergeben lassen und in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Sünde kommt von Sund, Graben, der zwischen Gott und uns liegt. Er entsteht durch unser Misstrauen gegenüber Gott. Wenn wir von Gott getrennt sind, gehen wir in die Irre und dann haben wir keinen wirklichen Trost. Alles, was wir dann noch haben, sind die Dinge dieser Welt, die vergänglich sind und uns genommen werden können und keinen wirklichen Trost geben. Das Volk Israel hatte Gott nicht mehr vertraut, sondern war eigene Wege gegangen und das war nicht nur damals. Das erleben wir gegenwärtig auch gerade. Und darum lebten sie an Gottes Willen vorbei. Sie hatten sich von Gott getrennt. Und das muss überwunden werden. In unserem Bibeltext heißt es, das Volk Israel hat genug gebüßt. Die Strafe ist bezahlt. Wir haben jemand, der für uns gebüßt und bezahlt hat. Das ist Jesus am Kreuz. Durch Jesus können wir wieder zu Gott. Aber wir müssen auch hingehen zu Jesus und die Vergebung annehmen. so kann dann auch der Trost Gottes zu uns kommen. Wenn mir jemand sagt, ich habe mich bekehrt, aber ich bin trotzdem der letzte Haufen Mist, dann frage ich mich, ob der wirklich die Liebe Gottes für sein eigenes Leben in Anspruch genommen hat. Gott hat alles getan. Bereitet dem Herrn den Weg, ruft der Prophet. Tut alles dafür, damit dieser Trost zu euch selbst und zu allen Menschen kommt. Alle, die schon mal den Trost Gottes erfahren haben, seid aufgefordert, daran mitzuarbeiten. Und das sollen wir auf zweierlei Weise tun. Zum einen, indem wir dem anderen Trost spenden, ein bisschen von dem abgeben, was wir selbst durch den Glauben an Trost erfahren haben, indem wir die Not anderer Menschen sehen und zu ihnen gehen, so wie Gott zu uns Menschen hingeht. Die Menschen ertragen in ihrer Not und bei ihnen bleiben, so wie Gott bei uns bleibt und uns erträgt, den Menschen helfen, dass sie wieder Mut schöpfen, so wie Gott uns ermutigt und raushilft aus unserer Trostlosigkeit. Zum anderen, indem wir Menschen auf den wahren Trost bei Jesus Christus hinweisen, sie dazu bewegen, dass sie sich Gott zuwenden, sich die Sünde vergeben lassen und ihm vertrauen, damit sie auf Gott vorbereitet sind, wenn er jetzt in ihre Not kommen will oder wenn sie auf Sterben zugehen, damit sie dann voll Freude wissen, wenn Gott kommt, wird alles gut. Wo sonst wollen wir Trost finden im Leben und im Sterben? Bei Menschen oder anderen Dingen dieser Welt? Das alles vergeht, aber Gottes Wort bleibt ewig. Und er kommt.
Halleluja.
Er kommt. Und wir merken es an den Zeichen der Zeit. Er kommt näher. Er kommt. Und darauf können wir uns in der Advents- und Weihnachtszeit freuen. Amen.
Amen.
Herr Jesus, was für ein schönes Wort heute Morgen wieder. Ein Wort, das uns hilft, uns selbst zu erkennen. Durchaus auch über unser Leben nachzudenken. Und uns darüber Gedanken machen, ob wir in Situationen waren, wo niemand da war, der uns getröstet hat. Jesus ist der Tröster und wir sollen ihm nachwandeln. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Wir sollen das aufgreifen, was er uns anbietet. Und es ist ein Angebot. Kommt her zu mir, ich will euch alle erquicken. Das ist das Wort heute Morgen und daran dürfen wir festhalten, bis dass er wiederkommt. Amen.
Wir haben Trost als Kinder Gottes. Wisst ihr, wie ich das Evangelium gehört habe, bis dahin war meine Gesinnung eine hundertprozentige andere, wie sie heute ist. Meine Gesinnung, hier von meinen Leuten sind ja viel, als Sinti und wenn wir gut bürgerliche deutsche Geschwister, die wir gekannt haben, wir haben als Sinti ein anderes Leben. Und wir haben auch eine andere Gesinnung, eine völlige andere Gesinnung. Ich glaube, kann hier jeder von meinen Leuten hier bestätigen. Mit solcher Gesinnung als Sinto, wenn ich dann das Evangelium her, dann war das eine Herausforderung für mich, ein völlig neues Denken. Und das war für mich unmöglich. Wie soll das geschehen? Und ich habe das Evangelium gelesen. Ich habe gelesen, wie eine neue Gesinnung in dem Evangelium erfasst hat, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und die ein neues Herz bekommen haben. Und ich habe Jesus gefragt, wie kann das möglich sein? Und Gott hat zu mir gesagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich habe gesagt, wie willst du mir mit 30 Jahren ein neues Herz geben? Wie ist das möglich? Wisst ihr, wenn du plötzlich einen Trost bekommen tust, Ich war jung verheiratet, habe 2 Kinder gehabt, habe meine Kinder schon mittlerweile, waren sie 5 und 7 Jahre alt gewesen. Und ich habe die schon gemerkt, die werden auch immer älter, ich werde älter. Meine Eltern sind alt geworden und es bist an einen Punkt gekommen, wo du gewusst hast, du wirst älter, irgendwann gehen deine Eltern, weil sie alt genug sind. Du wirst alt, du stirbst und gehst. War das das Leben? Dann ist alles vorbei? Vielleicht als junge Menschen denkt man nicht gleich so. Aber in 30, wenn man selber Familie und Kinder hat und aufwachsen sieht, dann macht man sich über sowas Gedanken. Und dann habe ich das Evangelium gelesen. Und dann habe ich Trost bekommen, dass es nach dem Tod noch was gibt. Und dass es Veränderung gibt, wovon Rolf auch gesprochen hat. Herzensveränderung. Und ich habe Jesus gefragt, wie willst du das machen? Und Jesus, Gott, hat zu mir klar geredet und hat gesagt, glaubst du durch mein Wort, dass ich Himmel und Erde gemacht habe? Und ich habe gesagt, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Dann glaube, dass ich durch mein Wort und durch meinen Geist dir ein neues Herz geben kann. Und das ist wirklich passiert. Eine neue Gesinnung, die ich nie mir selbst hätte erdenken können. Jesus verändert und er fordert raus zu einem neuen Leben. Das war eine Herausforderung für mich. Völlig ein neues Leben, völlig entgegengesetzt von meinen Leuten, wie die gedacht haben. Und bist du dazu bereit, so ein Leben zu leben? Ich mit Freude, weil ich einen König kennengelernt habe, der mir Freude, Liebe und Frieden gibt, die mir kein Mensch, kein Volk oder sonst irgendwas geben kann. Ist das nicht gut?
Amen.
Amen.